ich finde, man darf das Ziel bei dieser ganzen Diskussion nicht aus dem Auge verlieren. Nur weil jetzt mal in einem Moment zu viel Solarstrom da ist, heißt das noch nicht, dass diese ganze Idee nicht funktioniert. Das ist sehr wohl einkalkuliert. Für den Einzelnen bedeutet das aber natürlich, um teilzunehmen, muss man einen Teil der Photovoltaikerzeugung verschieben. Das ist was, das finde ich total attraktiv, weil sich die Anlagen dann natürlich wirklich flexibel verhalten. Das heißt, der Batteriespeicher wird genutzt, um Solarstrom, wenn er erzeugt wird und wenig wert ist, zwischenzuspeichern, bis er mehr wert ist. Und wenn man in die Direktvermarktung geht, dann kann man damit wirklich was erwirtschaften.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Das, was vor ein paar Jahren noch undenkbar war, ist jetzt eingetreten. Wir haben manchmal zu viel erneuerbaren Strom, vor allem mittags an Sommertagen. Insgesamt decken die erneuerbaren Energien aber erst 63% unseres Strombedarfs ab. Und wenn wir unseren gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen decken möchten, müssen wir noch weiter zubauen, und zwar noch eine ganze Menge. Was jetzt fehlt und was wir brauchen, um die große Strommenge auch dann zu nutzen, wenn sie anfällt, ist Flexibilität beim Verbrauch, Speichermöglichkeiten und die Technologie, das alles zu steuern. Wir haben die neueste Ausgabe des PV Magazins im Mai deshalb der Flexibilität gewidmet und der Frage, wie man im Kleinen und im Großen seine Potenziale hier erschließen kann und wie sich das auch wirtschaftlich auszahlt. Rund um das Thema haben wir dann auf der SmarterI in München noch eine Fokusveranstaltung organisiert und dabei nicht nur unsere Erkenntnisse verbreitet, sondern auch ganz viel von unseren Teilnehmern zurückbekommen und gelernt. Das PV Magazine können Sie natürlich gerne bei uns im Onlineshop erwerben und ganz lesen, aber weil das Thema so viele Facetten hat, habe ich mir für den heutigen Podcast Michael Fuß eingeladen. Er ist Chefredakteur des PV Magazine und der Organisator der Fokus-Session. Und mit ihm möchte ich die wichtigsten Themen und Erkenntnisse besprechen. Hallo Michael, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Cornelia.
Der PV Magazine Podcast heute zum Thema Flexibilität. Michael, wir sehen hier gerade ein paar sehr interessante Entwicklungen am Markt. Zum Beispiel haben wir kürzlich online über ein Unternehmen berichtet, das Haushalten kostenlose Batteriespeicher zur Verfügung stellt, wenn man das Gerät dann von seinem Energieversorger vermarkten lässt. Also natürlich muss man zuerst zu diesem Energieversorger wechseln und natürlich ist es erstmal nur ein Pilotprojekt, aber es funktioniert ganz ohne Photovoltaikerzeugung. Und ein anderes Unternehmen installiert Klimaanlagen bei Kunden, die es dann dynamisch steuern kann, um sozusagen mit diesen Flexibilitäten am Strommarkt zu handeln. Gleichzeitig bricht der Photovoltaikausbau leider etwas ein. Haushaltsanlagen werden seltener verkauft. Würdest du sagen, Flexibilität ist inzwischen mehr wert oder Speicherkapazität ist inzwischen mehr wert als die Erzeugung von Solarstrom?
Naja, das kann man daraus ja jetzt noch nicht direkt schließen, weil ob sich etwas rentiert, hängt ja nicht nur davon ab, was ich dafür bekomme, sondern auch davon, was es kostet. In der Tat ist es natürlich so, dass man im Augenblick mit einem Batteriespeicher sehr viel Geld verdienen kann. Das merkt man auch daran, dass es gerade in Deutschland eine sehr große Dynamik in dem Bereich große Batteriespeicher geht. Also etwas, was jetzt für Privatkunden überhaupt nicht erreichbar ist. Da werden dann 10 Megawatt, also das ist ungefähr die tausendfache Menge, 1000 Heimspeicher, die Größe von 1000 Heimspeichern nebeneinander, die sind dann so eine typische Projektgröße, eher sogar eine kleinere Projektgröße und die können richtig viel Geld verdienen. Im Moment, das kann sich auch wieder ändern. Und wie viel die verdienen können oder dass die so viel verdienen können, hängt auch damit zusammen, dass sie keine Netzentgelte zahlen müssen. Auch das wird sich wieder ändern. Da ist gerade ein großer Diskussionsprozess im Gange mit der Bundesnetzagentur. Was das Angebot angeht, dass da ein Heimspeicher nach Hause gestellt wird oder ein Gewerbespeicher hingestellt wird, den man dann fast geschenkt kriegt und der dafür aber vermarktet wird, da muss man sich dann natürlich die Stromtarife angucken. Das ist ja oft so bei solchen Koppelgeschäften, dass man sich genau angucken muss, was dann der Rest kostet, womit man das Ganze bezahlt. Tendenziell kann es schon ein Geschäftsmodell sein, weil man weil bei den großen Batteriespeichern das Problem der Netzanschluss ist. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel als Gewerbebetrieb, darüber hast du, Cornelia, ja auch schon geschrieben, wenn man als Gewerbebetrieb Platz hat und dann Batteriespeicher hinstellen kann und den Netzanschluss schon hat und den irgendwie teilen kann, muss natürlich so gehen, dass es sich trotzdem noch lohnt, da gibt es dann wieder Beschränkungen, dann kann das schon Sinn machen. Aber um vielleicht mal, du hast ja gefragt, ist das jetzt mehr wert als Photovoltaik? Also gucken wir uns einfach mal die Einnahmen an. Also mit einer Kilowattstunde Photovoltaik bekommt man eine Einspeisevergütung von ungefähr 80 Euro im Jahr, wenn man jetzt nur eine Einspeisevergütung hat. Wenn man alles als Eigenverbrauch haben würde, wären das nicht 80 Euro, sondern dann wären es ungefähr 250 Euro. Eigenverbrauch lohnt sich mehr.
Das meinst du für einen Kilowatt Peak jetzt, oder?
Genau, also eine typische Privatkundenanlage ist ja heutzutage, würde ich sagen, irgendwas zwischen 10 und 20 Kilowatt Peak. Aber rechnen wir es mal einfach für einen Kilowatt Peak. Dann sind das ungefähr 80 Euro, die man Einspeisevergütung bekommt. Wenn man Eigenverbrauchsoptimierung, also Eigenverbrauch macht, dann spart man die Stromkosten ein. Das sind ungefähr 30 Cent. Das ist fast viermal so viel wie die Einspeisevergütung. Dann wären das 250. Jetzt mache ich natürlich nicht 100% Eigenverbrauch. Mit dem Batteriespeicher komme ich vielleicht auf 60%. Also das lohnt sich dann schon mehr. Wenn ich einen Kilowatt Batteriespeicher habe und das mit den Großspeicherpreisen vergleiche, dann bekomme ich für das eine Kilowatt ungefähr, hätte ich letztes Jahr, im Jahr 2024, 300 Euro erwirtschaften können. Das ist schon ziemlich viel, aber das geht halt nur wegen dieser Netzentgeltbefreiung, die ich schon erwähnt habe. Für den Privatkunden ist das keine Option. Da kann man sich aber auch die großen Speicher angucken. Da gibt es nämlich auch die sogenannten Grünstromspeicher, die nur mit großen Solaranlagen kombiniert werden und die erwirtschaften ungefähr 100 Euro pro Kilowatt. Das könnte man vielleicht vergleichen mit einem Privatkundenspeicher, weil da diese Netzentgeltproblematik dann nicht mehr den Unterschied macht. Insofern ist schwer zu vergleichen, finde ich. Dann hätte man 100 Euro pro Kilowatt Batteriespeicher und 80 Euro pro Kilowatt Photovoltaik. Aber wenn ich Eigenverbrauch mache, wird es eh viel mehr.
Im Prinzip ist es ja allen klar, wir haben diese Erzeugungsspitzen in der Mittagszeit. Das ist ja auch logisch, dass sich das so entwickelt. Unsere Ausbauziele sind ja auch noch lange nicht erreicht. Das heißt, diese Mittagsspitze wird immer höher und wir müssen den Strom zum einen natürlich mittags nutzen, indem wir zusätzliche Verbraucher einschalten, seien es jetzt Fahrzeuge oder seien es irgendwelche Maschinen. Aber das Wichtigste wird wahrscheinlich schon sein, dass man mit Speicherkapazitäten den Solarstrom sozusagen auf die anderen Teile des Tages verteilt. Ansonsten wird sich ja die Photovoltaikerzeugung kaum noch rechnen. Ja, im letzten Jahr hatten wir 475 Stunden, in denen der Strompreis negativ war. Das heißt, wo man eigentlich noch was dazu zahlen musste, wenn man seinen Strom einspeisen wollte. Das ist ja kein Geschäftsmodell und auch kein Geschäftsmodell, das zu weiteren Photovoltaik-Investitionen anregt. Und jetzt haben wir ja im Mai festgestellt, haben wir schon wieder 129 Stunden mit negativen Strompreisen gehabt. Also
der Mai ist irre, muss man jetzt wirklich mal sagen. Also das sind 22 Tage mit zusammen 129 Stunden. Das sind 6 Stunden pro Tag im Schnitt von den 22 Tagen. Das heißt, keine Ahnung, von 11 bis 17 Uhr. Das liegt nicht nur an der Photovoltaik, sondern auch am Wind. Aber bevor man jetzt aufschreit und sagt, wir haben viel zu viel erneuerbare Erzeugung, dann sollte man sich auch mal die Energieszenarien angucken, die renommierte Forschungsinstitute, das Fraunhofer ISE, was natürlich solarfreundlich ist in einem gewissen Sinn, soweit das sind ja alles objektive Wissenschaftler, aber natürlich kann man solche und solche Annahmen treffen. Aber auch andere Forschungsinstitute kommen ja zu ähnlichen Ergebnissen. Und egal, ob man jetzt sagt, man braucht in Deutschland 200 Gigawatt Photovoltaik oder 400 Gigawatt Photovoltaik, da ist vollkommen klar, dass man nicht den gesamten Solarstrom nutzen kann, sondern man braucht natürlich, weil die maximale Last in Deutschland, die liegt gerade bei 80 Gigawatt, wird steigen, wenn es mehr Wärmepumpen, Elektroautos gibt. Aber es ist klar, dass man das, selbst wenn man einen Speicher im Sommer anstellt, was man braucht, das nicht alles nutzen können wird. Deswegen ist es trotzdem kein Quatsch. Also auch die Leute, die diese Szenarien machen, gucken sich ja die Kosten an. und zwar Vollkosten von so einem System. Und die kommen ja durchaus auf günstige Kosten oder beziehungsweise auf Kosten, die sich mit den heutigen Kosten vergleichen lassen. Jetzt rechnen die nicht direkt Energiemärkte. Dadurch kommt es dann manchmal zu Verwirrung, wenn man sich jetzt einzelne Anlagen anguckt. Aber ich finde, man darf das Ziel bei dieser ganzen Diskussion nicht aus dem Auge verlieren. Nur weil jetzt mal in einem Moment zu viel Solarstrom da ist, heißt das noch nicht, dass diese ganze Idee nicht funktioniert. Das ist sehr wohl einkalkuliert. Und das ist ja auch eine aktuelle Diskussion, weil unsere neue Wirtschaftsministerin, die Katharina Reiche, die betont ja immer die Systemkosten. Und da hat sie auch recht. Man muss sich die Systemkosten angucken. Das heißt, wie viel kostet die Photovoltaik mit Abregelung? Aber genau das machen ja diese Energieszenarien. Und für den Einzelnen bedeutet das aber natürlich, um teilzunehmen, muss man einen Teil der Photovoltaikerzeugung verschieben. Das geht dann mit Speichern. Und deswegen braucht man die Flexibilität noch dazu. Die ist auch eingerechnet in den Szenarien.
Jetzt hatten wir ja im Magazin eine Sensitivitätsanalyse von Enervis, die gezeigt hat, dass sich mehr Großspeicher auch positiv auf den Marktpreis Solar auswirken. Wie viele Speicher benötigen wir da, um einen spürbaren Effekt zu erzielen?
Naja, wie viel wir brauchen, ist ja jetzt so, es ist immer eine Kostenfrage am Schluss. Was kostet Batteriespeicher, was kostet mehr erneuerbare Erzeugung? Wenn die erneuerbare Erzeugung billiger ist, dann brauche ich weniger Batteriespeicher, weil dann kann ich einfach mehr Erzeugung bauen und die dann auch mehr in diese Flanken, wo es weniger Sonne scheint, hineingeht. Enervis hat eine Sensitivitätsanalyse bei uns auch veröffentlicht in der Mai-Ausgabe, in der die Analysten gerechnet haben, was passiert. Also die haben ein Standardszenario gerechnet, 20 Gigawatt Speicherzubau bis im Jahr 2030 im Vergleich zu 25 Gigawatt und im Vergleich zu 35 Gigawatt Speicherzubau. Ich glaube, es sind alles sogenannte 2-Stunden-Speicher. Und man sieht einfach, dass der Wert des Solarstroms durch diese erhöhte Speicher, in den Szenarien mit dem höheren Speicherzubau steigt. Und da die Solaranlagen über ein Ausschreibungsverfahren gefördert werden, sinkt, wenn der Wert des Stromes steigt, sinken diese Zahlungen, die ja umgelegt werden auf den Strompreis oder inzwischen aus dem Steuertopf bezahlt werden. Und zwar, wenn man diese 25 statt 20 Gigawatt baut, also nur ein Viertel mehr, dann sinken diese Zahlungen um 62%. Das heißt, das ist schon was, was sich dann deutlich auswirkt und vor allem diese Speicher rechnen sich von selber. Das heißt, man muss die nicht auch noch subventionieren.
Da wäre es ja eigentlich schön, wenn man die Speicher schneller nutzen könnte. Ich sag mal, diese 20 Gigawattstunden, die hätten wir ja im Prinzip schon, wenn wir die Heimspeicher mitrechnen würden.
Ja, so ungefähr. Also es sind 10 Gigawatt. Jetzt muss man gucken, wie viel Kapazität das ist. Das ist richtig, dass leider sind die ins Feld gebracht worden ohne große Auflagen. Es gab ja mal eine Zeit, da war die Auflage, dass man die Photovoltaikanlagen mittags abregeln muss mit Speicher auf 70% der Einspeiseleistung. Das wurde abgeschafft vor ein paar Jahren. Darüber würde man sich jetzt freuen, weil dann würden diese Speicher netzdienlicher genutzt. Jetzt muss man sich halt überlegen, also wie kriegt man die bestehenden Anlagen und die Speicher dazu, in dieses System zu wechseln. Das ist in der Tat, glaube ich, eine der Aufgaben. Und dazu hast du ja auch geschrieben, Cornelia, zum Thema Solarspitzengesetz. Da kommen wir dann hin, aber das kommt vielleicht später.
Genau, ich wollte jetzt erstmal nur darauf hinaus, dass man für so viele Speicher, also die man ja schon hat, vor allem ein Energiemanagementsystem benötigt, damit diese Haushalte sich netzdienlicher und aber auch mit vorausschauendem Blick auf die Strompreise verhalten, ja.
Ja, das muss man jetzt halt gucken. Die Menschen, die bereits Photovoltaikanlagen und Speicher haben, für die gibt es jetzt keinen direkten finanziellen Anreiz, sich da so zu verhalten. Das heißt, da ist das mit dem Energiemanagementsystem nicht so wichtig. Lass uns vielleicht lieber über die Neuanlagen reden, weil bei den bestehenden Anlagen, da kann das höchstens in Bezug auf den Winter Sinn machen, wenn es darum geht, wie man die dynamischen Stromtarife gut nutzen kann.
Wir haben ja im aktuellen Magazin eine Übersicht drin mit 40 Heimenergiemanagementsystemen, die dort verglichen wurden. Und da fand ich es schon ganz interessant zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit sich die Systeme entwickeln, aber auch, wo es da Unterschiede gibt. Ja, ein Punkt zum Beispiel ist Autoladen mit Photovoltaiküberschüssen. Das können 37 der 40 Systeme, aber nur 27 können das Auto auch so laden, dass sie den günstigsten Strompreis nutzen, also dass sie sich nach dem dynamischen Tarifen richten. Ist das Energiemanagement immer noch so stark auf PV fokussiert oder sind dynamische Tarife einfach noch nicht so angekommen, weil es noch zu wenige Smart Meter gibt?
Ich muss gestehen, diesen Punkt habe ich mir nicht genauer angeguckt. Wir haben ja eine Übersicht von dem Thomas Haupt von der Hochschule Ansbach, mit dem wir zusammenarbeiten. Ich habe mir was Ähnliches angeguckt bei den Batteriespeichern. Da sieht man nämlich eine ähnliche Sache, über die man eigentlich überhaupt nicht nachdenken konnte. Und zwar ist da abgefragt in dieser Übersicht, ob das Heimenergiemanagementsystem eine Eigenverbrauchserhöhung für Batteriespeicher machen kann. Auch bei den Batteriespeichern ist es nämlich so, dass mehr der Batteriespeicher für eine Eigenverbrauchserhöhung benutzt werden können, als die Batteriespeicher für dynamische Tarife benutzt werden können, obwohl die Systeme eigentlich dynamische Tarife können. Und das ist das Erstaunliche, dass man denkt ja eigentlich, das System kann Batteriespeicher steuern. Also kann es entweder, und es kann dynamische Tarife. Also sollte es doch eigentlich auch immer, wenn es Batteriespeicher steuern kann und dynamische Tarife kann, mit dynamischen Tarifen Energiespeicher laden können. Kann es aber nicht. Und das ist so eine Sache, die habe ich lange nicht verstanden. Das hat teilweise mit Schreibrechten oder mit den Rechten, die die Batteriespeicherhersteller den externen Steuerungen geben, zu tun. Daran sieht man aber, dass das Ganze komplizierter ist, als man sich das vorstellt erstmal. Und dass da halt dann, also im Prinzip ist es ja einfach, das Ganze sich zu überlegen. Aber in der Umsetzung kostet es dann halt Entwicklungsarbeit. Und dann würde ich mal sagen, die einen, die arbeiten da ein bisschen mehr und die anderen arbeiten da ein bisschen mehr. Was man vielleicht sieht, ist daran, man kann ja zwei große Gerätearten unterscheiden, nämlich die herstellerabhängig sind. Das sind diejenigen, die sich auf ein Set an Geräten, Wärmepumpen, Batteriespeicher, Wallboxen festgelegt haben oder vielleicht auf eine kleine Auswahl im Vergleich zu denjenigen, die unabhängig sind und möglichst große Bandbreite abdecken wollen an Gerätekombinationen. Und diejenigen, die sich auf Hersteller festlegen, die haben es natürlich einfacher, weil die genau wissen, mit wem sie reden müssen und ihr System genau darauf zuschneiden können. Andererseits ist das natürlich wieder ein Problem für Bestandsanlagen oder auch wenn man eine Neuanlage baut, wenn man später mal eine Komponente, zum Beispiel die Wärmepumpe, austauschen will, funktioniert die dann noch mit dem Energiemanagementsystem zusammen? Das sind so die Sachen, wo sich die Systeme unterscheiden und wo man auch gar nicht allgemein sagen kann, es ist immer das eine oder immer das andere besser.
Unser Fokus-Event, das fand ich ganz interessant, hat ja ergeben, dass da sich die Energiemanagementsysteme wirklich stark unterscheiden. Du hattest ja die hübsche Idee, die ganzen Hersteller mit so Fähnchen auszustatten und die mussten dann immer winken, wenn sie eine bestimmte Funktion schon integriert hatten. Und da war ich wirklich erstaunt, dass nicht immer alle gewinkt haben, sondern dass es da wirklich sehr auseinander ging. Manchmal hat nur einer aufgezeigt und manchmal waren es eine ganze Menge und manchmal hatte auch jemand begründet, dass sie sagt, naja, sie denken also bei der Funktion ist wahrscheinlich das Einsparpotenzial nicht so hoch. Also das war schon ein ganz spannender Vergleich. Ja.
Wir haben natürlich das gefragt, wo es Unterschiede gibt. Also und je mehr man an die Stellen kommt, wo gerade gearbeitet wird, sei es, wo gerade viel dran arbeiten, zum Beispiel Schnittstellen, Wärmepumpen oder Vermarktung von Solarstrom, da gibt es dann noch mehr Unterschiede, wobei dann auch viele gesagt haben, sie arbeiten an den entsprechenden Themen. Also da hängt es dann wahrscheinlich auch davon ab, wie die Hersteller aufgestellt sind und vielleicht auch, welche Aufgaben sie priorisieren.
Die Details kann man übrigens bei uns im Heft nachlesen. Da gibt es eine schöne Übersichtstabelle oder auch im Internet gibt es den sogenannten HEMS-Finder, wo man dann bestimmte Funktionen auch abfragen kann. Ich glaube aber, dass viele von den Herstellern auch so ein bisschen daran ein wenig ausgebremst werden, könnte man sagen, von dem Smart Meter Rollout, der immer noch sehr langsam ist. Und selbst da, wo sich Leute kümmern und wo sie einen Smart Meter anfordern und selbst da, wo sie einen Zähler eingebaut bekommen, ist immer noch nicht gesagt, dass irgendjemand über diesen Zähler steuern kann. Ne? Wir hatten ja da so ein Fallbeispiel.
Du spielst auf das Fallbeispiel an, was wir hatten, wobei das auch jetzt nur halb zutrifft. Das Fallbeispiel ist ein Leser, der hat sich beschäftigt mit dem, was in seinem Haus passiert. Da wurde ein intelligentes Messsystem, also Smart Meter plus Smart Meter Gateway plus Steuerbox eingebaut. Und dann hat er sich gewundert, dass die Steuerbox noch überhaupt nicht mit seinem Energiemanagementsystem reden kann, weil der EE-Bus, die EE-Bus-Schnittstelle, also EE-Bus nennen Fachleute dieses Protokoll, das mit dem diese beiden Geräte digital miteinander kommunizieren. Und das hat noch nicht funktioniert. Und dann kam raus, dann hat er angerufen, den Messstellenbetreiber, den Steuerboxhersteller, den Netzbetreiber, und keiner wollte ihm erklären, was da passiert. Das Ding funktioniert nämlich noch nicht, was daran liegt, dass es freigeschaltet werden muss. Allerdings hat er mit der Freischaltung eigentlich nichts zu tun. Die Freischaltung erfolgt, das hat uns der Herr Borchardt vom FNN auf dem Fokus auch nochmal erklärt, die erfolgt, wenn der Verteilnetzbetreiber so weit ist, dass er diese Steuerbox, mit der ja der Verteilnetzbetreiber im Haushalt Geräte im Notfall oder steuern soll, also das heißt die PV-Anlage abregeln, wenn zu viel PV-Strom im Netz ist, oder Verbraucher abregeln wie die Wallbox, also große Verbraucher wie die Wallbox oder die Wärmepumpe, wenn die Last zu hoch ist im Netz. Der Netzbetreiber kann das noch gar nicht, dann sieht er auch noch gar keinen Grund, diese Schnittstelle freizuschalten. Und der Leser kann eigentlich froh sein darüber, weil so lange wird ja einfach noch nichts gesteuert. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt zu seinem Vorteil, wenn gesteuert wird. Und bevor jetzt andere wieder anfangen, Angst zu haben, man muss auch keine Angst haben vor der Steuerung, weil dass Lasten abgeschaltet werden, das passiert nur in gewissem Maße, das ist genau festgelegt und es ist auch nur als Notfallmaßnahme gedacht. Also man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass dauernd da der Netzbetreiber irgendwelche Wärmepumpen abschaltet. Das ist nicht das Ziel.
Genau, und den Bonus, den man sozusagen für seine steuerbaren Verbraucher als Erlass aufs Netzentgelt bekommt, den bekommt man ja trotzdem, egal ob der Netzbetreiber steuern möchte oder...
Und der ist hoch, der ist höher als das, was man mit den dynamischen Tarifen, über die ja alle dauernd reden, einsparen kann, zumindest im Moment.
Was kann man dann einsparen?
Naja, also auch das haben wir angefangen selber zu rechnen, weil so eine total transparente Rechnung findet man jetzt bei den Anbietern nicht. Also weil Anbieter vergleichen ja immer ihre eigenen Stromtarife mit denen von anderen und dann ist es immer die Frage, wer sich da mit wem vergleicht. Was wir ausgerechnet haben, ist, wie groß der Hub sein kann, wenn man sich flexibel verhält. Also nehmen wir an, ein Haushalt würde immer zugleich viel Strom benötigen im Vergleich zum Haushalt, der nur in den 3 Stunden an einem Tag, wo der Strom am billigsten ist, seinen Strom bezieht, zum Beispiel in der Batterie zwischenspeichert und dann später verbraucht. Und der kann, wenn man jetzt nur die dynamischen Tarife sieht, über das Jahr, hätte er im letzten Jahr 2024 ungefähr 500 Euro einsparen können. Und wenn man die netzflexiblen Netztarife mit betrachtet, wären es 830 Euro gewesen. Das hört sich jetzt, ich kam jetzt drauf, weil ich gesagt habe, die Netze spielen fast eine größere Rolle. Aber jetzt gucken wir uns den Photovoltaikanlagenbetreiber an, der ja mehr so zu unserer Fachleute Zielgruppe gehört, oder vielmehr der Installateur von den Photovoltaikanlagen. Es ist klar, im Sommer hat man den Eigenstrom, da kann man von den dynamischen Tarifen überhaupt nicht profitieren. Man kann nur, sagen wir mal so, zwischen Oktober und März im besten Fall davon profitieren. Und da bleiben dann immer noch ohne die dynamischen Netz- oder zeitvariablen Netztarife 170 Euro übrig und mit den dynamischen Netztarifen, da haben wir jetzt uns ein Netz rausgeholt, beispielhaft, das unterscheidet sich auch von Netzbetreiber zu Netzbetreiber, wären es letztes Jahr 340 Euro ungefähr gewesen, die auch ein Photovoltaikanlagenbetreiber damit noch einsparen kann.
Das ist schon eine ganz ordentliche Summe, aber da braucht man ja dann auch einen entsprechend hohen Stromverbrauch, oder?
Ja, gut, das ist jetzt für. Du hast den Wundpunkt gefunden. Das ist jetzt ausgerechnet für jemanden, der eine Wärmepumpe und ein Elektroauto hat. Und eine aber auch eine Photovoltaikanlage. Kann man nachlesen, die genauen Daten bei uns.
Genau, das heißt also, diese Motivation, die Flexibilität zu nutzen, ist da und die ist ja fast, also wenn wir das vergleichen mit den Preisen, die wir vorhin angenommen hatten für eine Einspeisung oder eine Einspeisevergütung, erscheint mir das ja tatsächlich mehr Potenzial zu haben.
Als jetzt die Photovoltaikanlage an sich?
Ja genau, also wenn ich keine Photovoltaikanlage hätte, sondern nur einen Heimspeicher in der entsprechenden Größe und würde mich so verhalten, wie du gesagt hast, ohne Photovoltaik hätte ich ja dann einen starken Hebel.
Ich bin ehrlich gesagt nicht so schnell im Kopf. Also nehmen wir an, eine 10 Kilowatt Peak-Anlage, die macht 10.000 Kilowattstunden Strom. Wenn ich nur die Einspeisevergütung nehme, dann hätte ich ja schon 800 Euro. Das wäre also mehr.
Genau, aber da kommen wir drauf, das wird auf jeden Fall deutlich weniger, weil dieses Solarspitzengesetz.
Ja, für Neuanlagen. Aber es wird ja auch wieder mehr, weil nehmen wir mal an, der hat ohne Batteriespeicher einen Eigenverbrauch von 20-30%. Das heißt, nehmen wir mal nur den Eigenverbrauch. Nehmen wir an, der hat 3.000 Kilowattstunden Eigenverbrauch. Damit spart er ja auch schon 1.000 Euro. Am Schluss wird es mehr sein, wenn der Batteriespeicher hat, sogar noch mehr. Also es lohnt sich immer noch mehr, die Photovoltaikanlage zu bauen.
Ja, auf jeden Fall, solange das mit den Netzentgelten so ist, wie es ist. Weil derjenige, der keine Photovoltaikanlage hat, der muss ja sozusagen seinen Strom immer noch mit Netzentgelten und Steuern und so weiter bezahlen.
Ja, ich würde dich jetzt gerne mal was fragen, Cornelia, weil du hast es ja gerade angesprochen, da ändern sich ja gerade Sachen. Und zwar gibt es das Solarspitzengesetz. An einer Stelle nehme ich jetzt mal die Aussage vorweg. Das bedeutet, dass man zum Beispiel bei Neuanlagen in Zeiten von negativen Preisen an der Börse keine Einspeisevergütung bekommt. Also kann man sich überlegen, im letzten Mai hätte man an 22 Tagen
kaum, ja,
wenig Einspeisevergütung bekommen. Ist das jetzt ganz schlimm oder was passiert jetzt mit dem Solarspitzengesetz für den Betreiber?
Ehrlich gesagt, müssen wir das noch ein bisschen abwarten, weil wie gesagt, wir haben ja als Referenz nur das Jahr 2024, da hatten wir 457 Stunden mit negativen Strompreisen. Das Jahr 2025 scheint jetzt schlimmer zu werden. Aber es ist ja nicht so, als ob diese Einspeisevergütung komplett weg wäre, sondern also man verliert sozusagen die Vergütung für den Strom, den man in dieser Zeit einspeist, aber man bekommt am Ende der Förderdauer sozusagen Zeiten angehängt, in denen man diese Einspeisung kompensieren kann. Also es verschiebt sich sicherlich alles ein wenig nach hinten, aber insgesamt, wenn man diese Kompensationszeit mitrechnet, sind die Nachteile nicht sehr drastisch. Wir hatten es mal mit Hilfe von Consolino ausgerechnet. Die haben ja ein Energiemanagementsystem und haben da beispielhaft mal ein Profil von einem Haushalt durchgerechnet mit den Werten vom Jahr 2024. Und die hatten halt dann mit einem Speicher optimiert und zwar so, dass der Haushalt praktisch vor Eintreten der negativen Zeiten den Speicher komplett entleert hat und also praktisch am Tag vorher wahrscheinlich schon weniger stark geladen hat, weil ja im Sommer wird der Speicher oft nicht ganz leer. Und dann stellte sich heraus, dass also bei Neuanlagen tatsächlich eine leichte Einbuße zu spüren war, aber es war jetzt nicht dramatisch.
Ich lese jetzt mal die Zahlen aus der Grafik vor, die du ja auch in deinem Artikel, den man auch in der aktuellen Ausgabe findet, die du da erklärst. Und zwar mit Einspeisevergütung für die, ich vermute, eine 10 kW-Anlage bist du bei 7.800 Euro Einnahmen, wenn man die also über 20 Jahre vermute ich mal.
Genau.
Wenn man jetzt diese 60, da hast du mit 60% Regel gerechnet dann, oder?
Nein, wir haben sozusagen erst angesetzt zu dem Zeitpunkt, wo dann der Smart Meter installiert ist, also frühestens ab Januar 2026 und von dort an dann bis zum Ende der Lebensdauer plus Kompensationszeitraum.
Genau, also bis zum Ende der Lebensdauer sinken dann sozusagen die Einnahmen von 7.867 auf 5.724, aber dann kommen wieder 1.048 Euro dazu. Und dann hast du aber noch sowas mit intelligenter Steuerung. Das heißt, wenn der Batteriespeicher, das, was du gerade erklärt hast, intelligent optimiert, dann steigt das Ganze wieder um über 1.000 Euro. Dann kommt man auf 6.580 Euro die Einspeisevergütung. Und dann kommen auch nochmal 1.200 Euro drauf, die man nach den 20 Jahren noch bekommt.
Genau, also wenn man mit den Zeiten von 2024 rechnet, hat man am Ende nur um die 100 Euro Verluste, ja. Aber das kommt halt, da kommt es halt, wie gesagt, darauf an, dass man einen Heimspeicher hat. Wenn man jetzt wirklich nur eine Anlage ohne Speichermöglichkeit baut, hätte man 2024 ungefähr 18% eingebüßt, was natürlich dann schon also von der Gesamtmenge mehr Geld wäre.
Ja. Aber du kannst ja jetzt sagen, jetzt sind wir mitten ins Solarspitzengesetz gestolpert. Du hast gesagt, man wartet, bis der Smart Meter eingebaut ist. Was passiert, das müssen wir nochmal weiter vorne anfangen. Also was passiert, wenn kein Smart Meter eingebaut ist?
Genau, also das Solarspitzengesetz gilt ja für alle Anlagen, die ab dem 25. Februar 2025 ans Netz gegangen sind. Und da wird jetzt nicht jeder sofort einen Smart Meter auch mit seiner Photovoltaikanlage bekommen. Und in der Zeit, bis dieses intelligente Messsystem verbaut wird, muss man seine Anlage auf 60% abregeln. Und dann, weil erst dann, wenn man einen Smart Meter hat, können ja die Netzbetreiber überhaupt feststellen, wann genau man den Strom eingespeist hat, um dann zu sagen, okay, in dieser Viertelstunde war der Strom jetzt negativ und dann vergüten wir den mal nicht. Und am Ende, und wie gesagt, das Einzige, was man halt dann machen kann oder was die Netzbetreiber machen, ist, dass sie dann die ganzen Viertelstunden zusammenzählen, in denen Anlagenbetreiber von negativen Strompreisen betroffen waren und die dann als Zeitraum hinten anhängen. Also man kompensiert sozusagen echte Kilowattstunden, die man verloren hat, mit einem gewissen Zeitraum, der dann hinten angehängt wird. Und aber diese 60% Abregelung, die hatten wir ja schon, hattest du ja vorhin gesagt, die gab es in den Jahren früher auch schon mal. Und da ist es halt bei den Einbußen ein bisschen abhängig von der Dachausrichtung. Ost-West-Anlagen zum Beispiel haben kaum Einbußen. Wenn man jetzt eine super ausgerichtete Südanlage hat, dann kann man so um die 8% Einbußen haben ohne Speicher. Wenn man einen Batteriespeicher hat und den prognosebasiert lädt, also dass man mittags die Mittagsspitze kappt sozusagen, die einem sonst die Einspeisung kappen würde, dann kann man das also nochmal stark reduzieren.
Und wenn man keinen Smart Meter bekommt, also man wartet ja im Augenblick lange, kann ja auch passieren, ist es dann ganz schlimm?
Na, es ist sicherlich nicht schlimm, weil solange gelten halt diese 60%, aber die Kompensation bekommt man halt wirklich nur für den Zeitraum, ab dem dann der Smart Meter auch da ist.
Aber die 60% kann man mit dem Batteriespeicher auffangen?
Die kann man mit dem Batteriespeicher auffangen und das ist sogar gar nicht schlecht für den Batteriespeicher, wenn man ihn prognosebasiert lädt. Das hatte uns Johannes Weniger von der HTW erläutert, weil das führt in der Regel dazu, dass der Batteriespeicher nicht gleich früh vollgeladen wird, sobald sozusagen die Sonne da ist, sondern erst in den späteren Mittagsstunden oder sogar erst am Nachmittag und dann wird er halt auch schneller wieder geleert und somit steht der Batteriespeicher seltener vollgeladen rum und dann altert er nicht so schnell. Dann kann man bis zu 2 Jahre mit eine längere Lebensdauer kann man dann erwarten, um die 2 Jahre.
Auch was Schönes. Du hast in deinem Artikel ja auch vorgerechnet oder vielmehr zusammen mit Consolino, was passiert, wenn man eine Bestandsanlage hat und in das neue Regime wechselt. Das kann man ja tun und dann bekommt man ein bisschen mehr Einspeisevergütung als Kompensation, so ein kleiner Anreiz, dass man das tut, weil natürlich der Gesetzgeber ein Interesse hat, dass man in das neue Regime wechselt, weil man sich dann netzdienlicher verhält. Was passiert dann? Lohnt sich das für den Betreiber?
Ja, also diese 0,6 Cent, die sind an sich jetzt keine allzu große Motivation. Die größere Motivation ist eher diese Kompensationszeit. Also wir hatten das auch sozusagen mit den gleichen Randbedingungen ausgerechnet und haben festgestellt, wenn man dann intelligent steuert, dann hat man wirklich am Ende sogar mehr Geld. Aber ich denke mal, es wäre sicherlich ganz sinnvoll für Betreiber von Bestandsanlagen erstmal abzuwarten, wie sich das Jahr 2025 entwickelt, das nochmal durchzurechnen und dann erst zu entscheiden. Weil man kann ja sowieso nicht vor dem Januar 2026 wechseln.
Ich lese das mal die Zahl vor. Also man hat dann ungefähr nach deiner Rechnung oder nach eurer Rechnung für die Restlaufzeit, oder nehmen wir an, es sind fast 20 Jahre, 1.000 Euro mehr bekommen, wenn man jetzt wechselt als Bestandsanlage. Allerdings handelt man sich auch mehr Risiko ein, weil es kann auch sein, dass es nicht 1.000 Euro mehr sind.
Ja, also wie gesagt, das hängt ja auch von dieser intelligenten Steuerung ab und von der Größe des Batteriespeichers. Und man hat natürlich auch das Thema, dass der Batteriespeicher im Laufe der Zeit degradiert und dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Strom aufnehmen kann. Also es gibt immer noch so viele Randbedingungen, die da mit reinspielen. Es ist wirklich schwierig, das von heute sicher zu sagen. Aber was interessant ist, denke ich mal, ist, also im Moment ist es ja so, wenn ich den Strom später einspeise, bekomme ich dann einfach nur auch meine Einspeisevergütung, ja. Aber schöner wäre es ja eigentlich, wenn ich sowieso mir die Mühe mache, den Strom zu speichern und ihn später einzuspeisen, dass ich dann auch einen höheren Preis, eine höhere Vergütung bekomme, weil später ist ja der Strom auch mehr wert, zum Beispiel 21 Uhr. Da bekommt man ja durchaus ansehnliche Erträge. Und dann wäre es vielleicht sinnvoll, in die Direktvermarktung zu wechseln.
Ja, damit werden wir ja wieder bei meinem Thema, darüber habe ich geschrieben in der Ausgabe. Das ist was, das finde ich total attraktiv, weil sich die Anlagen dann natürlich wirklich flexibel verhalten. Das heißt, der Batteriespeicher wird genutzt, um Solarstrom, wenn er erzeugt wird und wenig wert ist, zwischenzuspeichern, bis er mehr wert ist. Und wenn man in die Direktvermarktung geht, da gibt es mehrere Möglichkeiten, also auch teilweise ganz ungefördert, dann kann man damit wirklich was erwirtschaften. Das kann man auch ausrechnen, wie das in der Vergangenheit gewesen wäre, also auch abhängig von der Speichergröße, aber nehmen wir mal an, es ist relativ groß, dann hätte man letztes Jahr schon so viel, mindestens so viel damit erwirtschaften können, wie mit der Einspeisevergütung. Man kann sich sogar überlegen, dass man auch die Marktprämie noch dazu bekommen könnte, was so ein bisschen was ist wie eine Einspeisevergütung für die, die Direktvermarktung machen. Das ist allerdings im Augenblick regulatorisch noch schwierig. Aber das wird kommen, nämlich ab vermutlich ungefähr in einem Jahr, weil in dem Solarspitzengesetz steht auch drin, wie die Abrechnung vereinfacht wird, sodass es für Kleinanlagen machbar ist. Da funktioniert der Bürokratieabbau mal in Deutschland. Und da warten wir jetzt alle noch auf eine sogenannte Festlegung der Bundesnetzagentur. Und wenn die kommt, danach wird es einfacher zu sein, die Anlagen in die Direktvermarktung zu nehmen und gleichzeitig noch die Förderung, die man sonst ja auch bekommen würde, zu bekommen. Und dann lohnt sich das richtig. Dann fehlt aber allerdings noch, das ist allerdings noch das Problem, dass dieser Prozess in die Direktvermarktung gehen ein ziemlicher bürokratischer Aufwand für die Anbieter ist. Da gibt es auch eine Arbeitsgruppe im Wirtschaftsministerium, wo es darum geht, dass in technischen Worten massenfähig oder so ähnlich zu bekommen, dass man sozusagen das in großem Maße abwickeln kann und nicht mehr so viel Kosten verursacht. Und wenn, das kam auch bei unserem Fokus raus, das war zum Beispiel eine der Fragen, wo erst wenige Anbieter die Energiemanagementsysteme so aufgestellt haben, dass die diese Optimierung können. Einige können es schon, aber noch bei weitem nicht alle, aber viele haben gesagt, dass sie daran arbeiten. Das heißt, das wird dann in einem Jahr vermutlich auch da möglich sein. Da wird es viele Anbieter geben, auf der Hardware-Seite, die das können, auf der Anbieter, also Stromvermarkterseite, da sieht es gerade noch ein bisschen mau aus. Also wir kennen da nur einen Anbieter, den kann man auch nachlesen bei uns im Artikel, der das so macht, dass es unabhängig vom Hersteller anwendbar ist. Ansonsten gibt es eben noch große Photovoltaikunternehmen, die eben nicht herstelleroffen sind, die da wieder einen Vorteil haben. Die können das leichter anbieten. Die haben da einen gewissen Vorteil. Aber es wird auch für die kleinen Anlagen, für die unabhängigen Anbieter kommen, da bin ich mir sicher.
Ja, schön wird es ja dann, wenn die ganzen kleinen Heimspeicher auch durch solche Anbieter gebündelt werden können, um dann praktisch wie ein Großspeicher zu agieren. Aber im Moment werden ja leider die Heimspeicher und die Großspeicher noch sehr unterschiedlich behandelt. Glaubst du, dass da irgendwann mal eine Vereinheitlichung kommt? Also, dass man wirklich die volle Flexibilität auch nutzen kann, ohne zu sagen, ja, wir haben jetzt hier einen Teil Graustrom im Speicher und einen Teil Grünstrom und jetzt müssen wir das wieder auseinanderrechnen.
Naja, der Teil, der kommt ja. Der Teil mit dem Grünstrom, Graustrom, das ist genau die Festlegung der Bundesnetzagentur, die noch aussteht. Und ich gehe jetzt davon aus, die wird auch kommen. Also zumindest auch die Experten, mit denen ich gesprochen habe, das ist ein bisschen eine Frage des Zeitpunktes. Aber eigentlich gehen die meisten davon aus, dass es in einem Jahr soweit ist. Aber da geht es auch wirklich nur darum, ob man diese Marktprämie bekommen kann oder nicht, weil sonst ist es eigentlich egal, mit dem, ob Grünstrom oder Graustrom. Die andere Frage ist die Netzentgeltbefreiung, die die Großspeicher haben, wenn sie Strom aus dem Netz ziehen und auch wieder ins Netz verkaufen. Das ist, das haben die Kleinanlagen nicht. Und da glaube ich, dass es eher bei den Großanlagen abgeschafft wird, als dass es bei den Kleinanlagen kommt.
Ja, man muss ja auch sagen, gut, die Photovoltaikanlage oder die Einspeisevergütung ist halt eine Förderung und die Großspeicher entstehen ja gänzlich ungefördert und müssen alleine vom Markt eigentlich leben.
Ja. Ja, man wollte ja einfach dieses Segment fördern, was ja auch funktioniert im Moment. Aber es ist natürlich trotzdem eine gewisse Privilegierung, die man gegenüber anderen Möglichkeiten balancieren muss. Und es wird auch nicht vollkommen abgeschafft werden, sondern es wird mehr an die Netzdienlichkeit gekoppelt. Aber da gibt es gerade einen großen Diskussionsprozess.
Okay, ich würde sagen, wir sind schon ganz schön lang heute. Ich würde jetzt einfach noch gerne noch mal auf die weiteren spannenden Themen im Heft hinweisen wollen. Wir haben zum einen noch mal einen Schwenk in Richtung Gewerbeenergiemanagement. Auch Gewerbebetriebe müssen sich ja jetzt flexibler verhalten, müssen ihren Strom zum Teil an der Strombörse einkaufen. Und da haben wir auch einen Artikel zu Energiemanagementsystemen im Gewerbe. Und wir haben auch noch ein ganz spannendes Thema zur Cybersecurity. Da sind wir heute auch nicht dazu gekommen, aber man muss natürlich auch gerade größere Anlagen so bauen, dass sie nicht gehackt werden können, damit unsere Stromnetze halt nicht einfach von außen ausgeschaltet werden können. Hast du noch ein wichtiges Thema, wo du sagst, das müssen wir noch einmal kurz ansprechen?
Also das Heft ist dick und wir haben ganz viele verschiedene Themen. Wir haben ja auch noch ein Modulthemen, neue Module von dir, Cornelia. Wir haben auch noch das Thema Mieterstrom im Heft. Wir haben das zum Thema Flachdachmontagesysteme, einen Expertenartikel von einem Hersteller zu der Frage, was das bedeutet, wenn Baugenehmigungen nötig werden für die Gewerbedächer, was zunehmend der Fall ist und vor allem, was das bedeutet für die statische Auslegung. Ja, ich würde sagen, es gibt für jeden etwas in dem Heft.
Alles klar, dann vielen Dank, dass du heute dabei warst. Noch ein Hinweis auch auf ein künftiges Event. Am 16. Juli richtet PV Magazine gemeinsam mit Conexio das erste Battery Business und Development Forum in Frankfurt am Main aus. Da bist du einer der Moderatoren und Organisatoren. Und da vermitteln viele Experten an einem Tag ganz kompakt Wissen rund um Batteriespeicher in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern. Gerade wenn man jetzt nicht über Heimspeicher, sondern einfach über Großspeicher und die Großspeicherentwicklung mehr wissen möchte, sollte man dabei sein, oder?
Ja, also es richtet sich dezidiert an Großspeicher, an Entwickler und Investoren und Dienstleister im Großspeichersegment. Also ich würde mal sagen, 5 Megawatt aufwärts, die meisten dürften größer sein. Da haben wir auch übrigens auch was im Heft, das hatten wir vergessen, ein Teil davon, das könnt schon mal Appetit machen auf die Veranstaltung. Also wir haben zum Beispiel einen Artikel von unserer Kollegin, der Sandra Enkert, im Heft zum Thema flexible Netzanschlussverträge für Großspeicher. Und Teil der Protagonisten in dem Artikel wird auch auf unserem Battery Business and Development Forum sein. Und da wird es auch eine Session zu den flexiblen Netzanschlussverträgen geben. Aber eben auch zu anderen Themen. Bankability, Finanzierung, Komponentenauswahl unter anderem.
Ich werde auch ganz bestimmt hinhören, was ihr da erzählt. Und vielleicht können wir dann ja mal einen Großspeicher-Podcast demnächst wieder machen. Gerne. Dann vielen lieben Dank an alle unsere Zuhörer, an dich und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.